Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hungry Man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Meine Stimme ist heute leider nicht ganz am Start. Ihr hört es schon, ich kränkel etwas. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wer hingegen voll am Start ist, ist mein heutiger Gast, der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom IAB. Ich kenne Enzo persönlich, wir saßen nämlich gemeinsam in einer Talkshow und kann absolut allen empfehlen, Enzo auf LinkedIn zu folgen. Dort teilt er regelmäßig wissenschaftliche Insights zum Arbeitsmarkt und hält damit auch der ein oder anderen Aussage von Politikern und Politikerinnen etwas Fundiertes entgegen. Heute habe ich Enzo eingeladen, um das Thema Teilzeit nochmal aufzurollen. Seit Jahren steigt die Teilzeitquote in Deutschland und ich will heute wissen, ob das in Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels ein Problem oder sogar die Lösung ist. Tatsächlich hat Deutschland eine der höchsten Teilzeitquoten in Europa. Sind wir damit besonders fortschrittlich oder schaffen wir uns selbst ab? Genau das will ich heute herausfinden. Let's go! Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Enzo Weber. Und wir sind drin. Mir zugeschaltet ist der wunderbare Enzo Weber. Enzo, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind beide etwas angeschlagen und sitzen jetzt hier mit ein paar kratzigen Stimmen, aber das macht nichts. Ich will heute mit dir über Teilzeit sprechen. Hast du schon mal selber in Teilzeit gearbeitet?
Ja, hallo Ronja, schön dabei zu sein und willkommen im Club. Aber ich habe, also das einzige Mal, dass ich Teilzeit gearbeitet habe, das war während des Studiums als wissenschaftliche Hilfskraft. Da arbeitet man logischerweise Teilzeit, machen heute übrigens schon die Mehrheit der Studierenden. Mhm. Also das ist so ein Nebenjob, das ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Mehrheit, immer mehr auch sozialversicherungspflichtig. Also da ist schon ein klarer Trend drin. Und ja, so die ersten Verträge dann an der Uni, da hatte ich alles Mögliche. Da hatte ich 4/5 Stellen, 7/8 Stellen und lauter so lustige Sachen. Also ich habe einen großen Stapel von Arbeitsverträgen, aber sonst habe ich mein Leben eigentlich in Vollzeit verbracht.
Bevor ich mit dir über diese Lifestyle-Teilzeit-Debatte sprechen möchte, will ich erst nochmal fragen, was bedeutet Teilzeit eigentlich? Also ab welchen Stundenumfang sprechen wir von Teilzeit und was ist heutzutage eigentlich Vollzeit?
Ja, das ist schon das Merkwürdige an der ganzen Debatte, denn Teilzeit ist eigentlich alles außer genau eine Arbeitszeit, die wir Vollzeit nennen. Das ist nicht in jeder Branche das Gleiche. Also in dem einen Tarifvertrag steht Vollzeit als das eine, in dem anderen Tarifvertrag als das andere. Wenn man so im Durchschnitt guckt, wir haben ja die offizielle Arbeitszeitstatistik bei uns im Institut für Deutschland, IAB Arbeitszeitrechnung heißt die. Da steht die durchschnittliche übliche Arbeitszeit in Vollzeit mit so 38 ein paar zerquetschten Stunden pro Woche drin. Jetzt ohne Überstunden und so weiter, sondern wirklich nur Grundarbeitszeit.
Und Teilzeit ist eben alles darunter. Warum hat man Teilzeit wann eingeführt?
Teilzeit hat man, glaube ich, gar nicht eingeführt. Also es gab keinen Tag der Begründung der Teilzeit oder so, sondern es gibt Arbeitsverträge und da stehen halt Stunden drin. Und die Vollzeit, die war so der geborene Standard von Anfang an. So in einem Industriearbeitsmarkt. Früher, da gab es an sich erstmal weitgehend die Vollzeit, sogar für Kinder bekanntlicherweise. Und dann hat sich das einfach entwickelt, dass auch Arbeitsverträge mit weniger abgeschlossen worden sind. Da hat dann niemand gesagt, wir definieren das als Teilzeit oder so. Das ist eigentlich nur so eine statistische Kategorie, die wir heute verwenden. Hat sich allerdings aufgrund der Gewohnheit auch ganz schön verfestigt. Also Vollzeit ist in vielen Branchen schon so ein ganz schön festgeklopfter Standard. Und wenn man da rausgeht, kann man durchaus riskieren, auch mal so ein bisschen schief angeschaut zu werden. Ach, der steckt zurück, da läuft wohl nicht mehr so viel. Aha, und genau da müssen wir weg.
Also Teilzeit ist durchaus immer noch mit einer Abwertung verbunden, sagst du?
Das kann durchaus passieren, vor allem da, wo Vollzeit aufgrund der Gewohnheiten, aufgrund des jahrzehntelangen Standards sich einfach so etabliert hat. Also wenn ich jetzt mal Bauindustrie nehme oder das verarbeitende Gewerbe. Das sind so typische Vollzeit-Männerbranchen. In anderen Teilen, also wenn du ins Gesundheitswesen, in die Pflege oder woanders hinguckst, da kräht da kein Hahn danach. Da ist die Mehrheit in Teilzeit und da nennt das auch keiner Vier-Tage-Woche oder so. Wenn man einen Tag die Woche nicht da ist, dann ist das halt, man ist einen Tag die Woche nicht da. Fertig, war schon immer so.
Wenn wir uns die Historie anschauen, dann ist es ja so, dass früher die Menschen noch durchaus mehr gearbeitet haben. Da war jetzt 38 Stunden nicht Vollzeit, sondern im Zweifel eben die 45 oder auch 50 Stunden Woche irgendwie mal die Regel in der Vergangenheit. Und mit der Zeit wurde das eben immer weiter reduziert. Könnte man da nicht auch sagen, vielleicht ist das die Zukunft, dass wir eben die Arbeitszeiten noch mehr für alle reduzieren, dass am Ende des Tages eine 32-Stunden-Woche Vollzeit ist, also das neue Vollzeit?
Ich glaube, wir machen in der Debatte einen Fehler, und zwar egal in welche Richtung. Wir wollen irgendwie immer darauf hinaus, den Leuten auf irgendeine Art und Weise eine Vorgabe zu machen, was denn jetzt die neue Arbeitszeit sein soll. Dabei wäre es so einfach. Wir geben einfach die besten Möglichkeiten zu wählen. Wir nehmen mal die ganzen Hürden aus dem Spiel, an denen Menschen im Moment auch scheitern. Wir nehmen mal die ganzen Standards aus dem Spiel, die einen zu dem einen oder anderen drängen. Wir diskutieren nicht dauernd die 4-Tage-Woche oder die 5-Tage-Woche oder die 6-Tage-Woche oder sonst irgendwas, sondern ich nenne das eigentlich die X-Tage-Woche. Also X als die Wahlarbeitszeit im Lebensverlauf, und dann sollen Menschen unter bestmöglichen Bedingungen ihre Wahl treffen. Denn wer außer ihnen selbst soll es denn sonst tun?
Da gebe ich dir an sich total recht, aber blenden wir dann nicht aus, dass es durchaus, ja, du hast es eben angesprochen, für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Hürden gibt. Und wenn wir dieses, du hast es vorhin so ein bisschen Männervollzeit genannt, also beziehungsweise den männlich dominierten Branchen auf die Vollzeit gucken, dass es gerade Frauen dann einfach schwieriger haben, wirklich die Stunden zu arbeiten, die sie eigentlich auch arbeiten wollen.
Ja, genau das ist im Moment das Problem. Also wir führen ja im Grunde Debatten, die so den Eindruck machen, als müsste man jetzt die Menschen, die sich aus freien Stücken zurückgezogen haben, wieder drängen dazu, mehr Stunden zu arbeiten. Das ist aber echt nicht der Punkt. Und trotzdem ist was Richtiges dahinter. Wir brauchen die Arbeitsstunden ja. Also wir schrumpfen demografisch richtig runter. Im Moment geht eine große Generation, nämlich die Babyboomer, in Rente, und eine kleine Generation, die kommt nach. Und wenn man das einfach mal ausrechnet, was man dadurch für den Arbeitsmarkt verliert, dann sehen wir, über 15 Jahre macht das in Deutschland 7 Millionen Arbeitskräfte weniger. Also wir müssen schon zusehen, wo wir Ausgleich herkriegen. Aber da hat es echt keinen Zweck, wenn Politik den Menschen Ansagen macht, wie lange sie arbeiten sollen, sondern genau an die Hürden, die du genannt hast, müssen wir ran. Denn die Riesenpotenziale, die liegen nicht bei den Menschen, die heute schon Vollzeit arbeiten und die dann noch eine Überstunde rauflegen sollen, sondern die liegen genau bei den Menschen, die ausgebremst werden, deren Erwerbskarriere, berufliche Entwicklung dann einfach irgendwann abknickt. Und meistens ist es übrigens in der Kinderphase. Ich nenne nur mal einen Fakt. Man kennt ja vielleicht den Begriff Gender Pay Gap. Also wie viel Stundenlohn bekommen Frauen im Durchschnitt im Vergleich zu dem, was Männer pro Stunde bekommen? Wenn man da guckt, wie groß ist der Gender Pay Gap, also der Lohnnachteil der Frauen, so im Alter Anfang 20, dann stellt man fest, da gibt's fast gar keinen Lohnnachteil. Aber jetzt schau mal, wie das Mitte 30 ist. Da ist der Lohnnachteil plötzlich riesig geworden. Das heißt, genau da bleibt was auf der Strecke. Und zwar aus so einem Dickicht von miesen Anreizen, von fehlender Unterstützung, von althergebrachten gesellschaftlichen Erwartungen. Und da können wir richtig was rausholen. Und zwar nicht nur dadurch, dass wir jetzt noch zusätzliche Stunden aus Eltern von kleinen Kindern rauspressen. Da wird wahrscheinlich nicht so viel gehen, sondern berufliche Entwicklung von Frauen kann auch qualitativ ganz anders ablaufen, können was ganz anderes erreichen und aus ihren Potenzialen machen. Und das ist das Eigentliche, was wir zu gewinnen haben bei der ganzen Teilzeitdebatte.
Welche Rahmenbedingungen bräuchte es dann dafür? Also wenn du sagst, Politik hat nicht die Aufgabe, Ansagen zu machen, wie viel Menschen arbeiten sollen, sondern eben die Strukturen zu schaffen. Welche Strukturen würden diese Entwicklung unterstützen?
Also wir sehen zum Beispiel in unseren Studien, wenn man öffentliche Kinderbetreuung ausbaut, dann hat das einen enormen positiven Effekt darauf, wie Frauen gerade in den Arbeitsmarkt reingehen und integriert sind. Und übrigens ist es nicht so, dass dann nur diejenigen, die vorher gesagt haben, oh, ich möchte mehr arbeiten, aber ich kann einfach nicht, denn ich habe keinen Kita-Platz. Nicht nur die arbeiten dann mehr, sondern auch diejenigen, die vorher gesagt haben, ach, mit meinen Arbeitsstunden hier bin ich eigentlich zufrieden, ich will gar nicht mehr haben. Wenn man dann die Rahmenbedingungen ändert, dann ändern sich auch deren Wünsche. Die konnten sich vorher sozusagen gar nicht vorstellen, dass es auch eine andere Welt geben könnte. Aber wenn man diese Welt mal ändert und mehr Möglichkeiten schafft, dann gibt es auch plötzlich deutlich bessere oder deutlich höhere Wünsche bei den Frauen, wie stark man berufstätig sein möchte. Also das ist eine große Chance. Und dann muss man einfach sehen, in allem, was irgendwie mit Geld zu tun hat in Deutschland, signalisieren wir den Menschen einfach systematisch, arbeite doch lieber nicht so viel. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wir haben sowas, das nennt sich Minijobs. Das heißt, wenn man unter einer Grenze von 500 irgendwas Euro Erwerbseinkommen bleibt, dann zahlt man gar keine Steuern und gar keine Sozialabgaben. Das heißt, wir sagen den Menschen tatsächlich, arbeitet bitte ganz wenig, dann seid ihr komplett steuer- und abgabenfrei. Ja, was sollen wir da schon erwarten? Da sind wir in Europa mittlerweile echt die Einzigen, die sich sowas leisten. Nummer zwei, je mehr man verdient, desto höhere Steuersätze zahlt man. Also die Starken sollen mehr zahlen, die Schwachen weniger. Das ist total wichtig und muss unbedingt so bleiben. Aber schon bei ziemlich geringen Einkommen in Deutschland steigen diese Steuersätze ziemlich stark an. Übrigens auch ungewöhnlich im internationalen Vergleich. Das heißt, wenn man Einkommen drauflegt, dann hat man gleich echt viel Steuer zu zahlen. Das müssen wir bei kleinen Einkommen flacher kriegen. Das wäre ganz wichtig. Oder die dritte Maßnahme, für diejenigen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, weil sie es einfach im Arbeitsmarkt nicht so gut getroffen haben, weil sie arbeitslos sind, weil sie ganz wenig verdienen oder was auch immer, Grundsicherung bekommen zum Beispiel. Da ist es ganz oft so, wenn man dann seine Arbeitszeit ausweitet und mehr verdient, dann werden die Sozialleistungen runtergekürzt. Also je stärker man seinen Lebensunterhalt selber verdienen kann, desto weniger Sozialleistungen bekommt man. Aber in vielen Bereichen ist das oft 1:1. Also 1 Euro mehr Verdienst heißt 1 Euro weniger Sozialleistung, heißt in der Tasche 0 Euro mehr. Da brauchen wir das, was heute als Sozialstaatsreform in der Debatte ist. Also die Sozialleistungen mal wirklich grundsätzlich anders organisieren, alle ganz viele verschiedene Leistungen gibt es, zusammenfassen und da sagen, wenn du 1 Euro mehr verdienst, dann werden dir höchstens 70 Cent von der Sozialleistung abgezogen, durchgängig. Alleine das würde schon Hunderttausende von Jobs nach unseren Überlegungen bringen.
Und warum tut sich die Politik da aktuell so schwer? Also warum ist es sogar CDU oder beziehungsweise der erweiterte Rahmen der CDU, also der Regierung, die so Begriffe wie Teilzeit, Lifestyle-Teilzeit überhaupt in die Runde schmeißt?
Naja, Lifestyle war natürlich ein Begriff, der darauf angelegt war, eine Debatte zu provozieren. Und das hat dieser Begriff geschafft. Insofern war der erfolgreich. Und ich würde ihn keineswegs so negativ sehen, wie das in der Debatte, dann halt von der anderen Seite so gemacht wird. Ich würde den Begriff aber trotzdem auch nicht ernst nehmen, sondern es war ein PR-Instrument. Fertig. Wir müssen die Debatte, die dadurch ausgelöst wurde, jetzt nutzen, um die sinnvollen Hebel zu finden, wie wir tatsächlich der Motivation nachkommen können. Wir wollen da zusätzliche Arbeitsstunden wirklich sichern. Das ist ja richtig. Und dass man Kinderbetreuung und Pflege und Bildung als Teilzeitgründe für wichtiger befindet als Lifestyle, das finde ich auch absolut gerechtfertigt. Aber es gibt ein großes Aber bei der Sache. Es gibt viele weitere Gründe, die auch gerechtfertigt wären. Was ist mit demjenigen, der einfach von seinem Gesundheitszustand her einfach nicht so fit ist, dass er den Vollzeitjob mit Pendelweg und allem einfach durchhalten kann? Was ist mit den Jobs, wo die körperliche oder auch psychische Belastung so hoch ist, dass manche das einfach nicht packen in Vollzeit? Was ist mit demjenigen, der ein Ehrenamt nebenbei ausübt und deswegen eben nicht auf 100, sondern auf 90% geht? Oder zum Beispiel, ganz viele Betriebe heute halten ältere Beschäftigte dadurch, dass sie ihnen geringere und flexiblere Arbeitszeiten anbieten. Das heißt, da ist die Teilzeit geradezu das Mittel, nicht um weniger zu arbeiten, sondern um länger zu arbeiten. Alle diese Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, würden sozusagen in die große Restkategorie Lifestyle fallen. Das geht natürlich nicht. Und deswegen ist das Problem an der Sache nicht das Wort Lifestyle, sondern die Abgrenzung. Mhm. Politik sollte nicht in das Leben von Menschen reingehen und genau nach irgendwelchen Lebenssituationen und Gründen gucken, warum wer was macht, sondern sie sollte ihnen die besten Bedingungen bieten und ihnen dann selbst die Wahl überlassen.
Lässt sich das denn prozentual irgendwie aufteilen? Also wie viele der Teilzeitarbeitenden haben heutzutage tatsächlich eine Care-Verantwortung und wer arbeitet oder wie viele arbeiten aus anderen Gründen in Teilzeit?
Das wird durchaus erfragt. Zum Beispiel in einer großen Befragung von 1% der Bevölkerung in Deutschland, die heißt Mikrozensus. Da wird man befragt, in welchem Umfang man arbeitet und wenn bei denjenigen, wo man feststellt, aha, das ist Teilzeit, da wird dann gefragt, warum man das macht. Und dann wird eine Reihe von Gründen angegeben, wo man dann allerdings nur einen Hauptgrund ankreuzen kann. Und da stellt man dann fest, ja, Kinderbetreuung ist nicht die Mehrheit, aber eine wirklich sehr, sehr starke Minderheit. Pflege und Bildung sind auch durchaus wichtig. Und dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren Gründen. Und dann gibt es eine Restkategorie, die heißt, ich möchte Teilzeit arbeiten. So, aber was bei ich möchte Teilzeit arbeiten dann dahinter steht, also will sich da jemand sozusagen faulen Lenz machen, oder heißt, ich möchte Teilzeit arbeiten, einfach, ich habe meine Gründe dafür, aber eben nicht die, die ihr mir hier gerade in der Befragung aufgelistet habt, sondern halt was anderes. Das weiß man daraus dann nicht. Deswegen sozusagen die Restkategorie ist gleich Lifestyle. Das geht auch wieder nicht. Sprich, unterm Strich, bei Frauen sind die familiären Verpflichtungen wirklich Teilzeitgrund Nummer 1. Bei Männern tritt das deutlich seltener auf.
Mhm. Dazu gibt es ja auch Zahlen. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit arbeitet mehr als jede zweite Frau im vergangenen Jahr in Deutschland in Teilzeit und bei den Männern war es nur jeder siebte. Müsste man da nicht auch irgendwie hebeln, also einen Anreiz schaffen, dass mehr Männer in Teilzeit arbeiten, um Care-Verantwortung zu übernehmen, damit mehr Frauen in Vollzeit arbeiten können?
Also ich würde mal die Rechnung aufmachen.
Ja.
100% plus 50% ist, glaube ich, weniger als 90% plus 90%. Was meine ich damit? Vollzeit Mann und halbtags Frau ist gegenüber früheren Zuständen, Alleinverdienermodell, wo nur der Mann erwerbstätig war, ist schon ein Riesenfortschritt und wir haben echt viel geschafft und können uns auch mal auf die Schulter klopfen dafür, dass Frauen aus dem Arbeitsmarkt heute nicht mehr draußen sind. Aber wenn jetzt der Mann sagen würde, ich stecke nur ein Stückchen zurück, gerade dafür, dass meine Partnerin nicht in der Teilzeitfalle verschwindet und ewig die zweite Geige spielt, sondern dass wir beide gut mit 90% vorankommen können, dann ist man plötzlich nicht bei 150%, sondern bei 180%. Das wäre, nachdem wir das Alleinverdienermodell abgelöst haben, wäre der nächste Schritt, dieses Zuverdienstmodell abzulösen. Also wo der Mann richtig beruflich weiterpowert, Frau steckt zurück, verdient dann irgendwann viel weniger, Kinderbetreuung auch nicht so dolle, der Minijob ist steuerfrei, ach wie schön, dann nehmen wir den doch mal. Die gesellschaftliche Erwartung sagt auch, du musst doch aber schon zu Hause bleiben, um dich um die Kinder zu kümmern, oder? Fragezeichen. So, und genau diese Mischung führt dazu, dass wir das Potenzial von Frauen massenweise verlieren, irgendwann über ihre 30er. Und dementsprechend, ja, auch das Mehr an Flexibilität für Männer kann etwas bringen. Deswegen sehe ich eine steigende Teilzeitquote bei Männern auch nicht an sich negativ, denn es gibt da ganz wichtige Gründe. Erstens, wenn sie ihren Partnerinnen damit helfen, schaffen wir mehr Stunden. Zweitens, wenn ältere Männer in Teilzeit gehen, um dann länger zu arbeiten, also bis ins höhere Alter, schaffen wir damit mehr Stunden. Drittens, wenn junge Menschen schon während des Studiums arbeiten, schaffen wir damit auch noch mehr Stunden. Und das passiert heute. Also diese berühmt-berüchtigte Generation Z, die angeblich so faul ist, die hat die höchsten Erwerbsquoten einer jungen Generation seit vielen Jahrzehnten. Und das kommt vor allem daher, dass man einfach gar nicht mehr wartet, bis man irgendwann mit dem Studium fertig ist, sondern man geht halt mal direkt los.
Das heißt, um die Eingangsfrage zu beantworten, kann man durchaus sagen, Teilzeit ist Teil der Lösung und gar kein Problem.
Also Teilzeit ist dann ein Problem, wenn sie dadurch zustande kommt, dass Menschen ihre Potenziale nicht abrufen können. Dann ist sie ein gehöriges Problem. Und da muss man sagen, wir sind auf der einen Seite weitergekommen. Wir haben super Erwerbsquoten von Frauen heutzutage, auch von Älteren, enorm gestiegen. Also 60- bis 64-Jährige waren im Jahr 2000 noch zu 10% in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Heute sind es schon über 50%, die noch dabei sind im Job. Also das ist ein Riesenzuwachs, von wegen alle gehen immer früher und keiner will mehr. Genau das Gegenteil tritt ein. Also überall da haben wir richtig was dazu gewonnen. Und da stehen wir auch im internationalen Vergleich echt super. Also kaum jemand hat bei den Frauen eine so hohe Beteiligung am Arbeitsmarkt wie Deutschland. Kaum ein Land ist bei Anfang 60-Jährigen so gut dabei wie Deutschland. Aber es gibt Länder, die schaffen es besser, Frauen auch tatsächlich stärker, also nicht nur mehr Frauen, sondern auch stärker und intensiver in den Arbeitsmarkt zu bringen, sodass sie eben nicht so sehr die zweite Geige spielen. Und da kann man sich schon noch ein Beispiel dran nehmen. Das heißt, Teilzeit bisher war kein Verlustgeschäft. Das ist richtig, sondern sie kommt daher, dass ganz viele Menschen zusätzlich in den Arbeitsmarkt reingegangen sind. Das ist super. Und übrigens, wenn man mal rechnet, ja, die Teilzeitquote an sich ist gestiegen, aber die Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten, die ist auch gestiegen. Also die typische, ich nenne es jetzt mal so, Frauenteilzeit vor 20, 30 Jahren, das waren vielleicht eher so 20 Stunden oder ein bisschen mehr. Heute ist das schon so im mittleren oder oberen 20er-Bereich angekommen. Und die Effekte gleichen sich genau aus. Was man durch die höhere Teilzeitquote an Stunden sozusagen rechnerisch verliert, wiegt exakt das auf, was man dadurch gewinnt, dass Teilzeitbeschäftigte mehr Stunden arbeiten. Von daher Teilzeit bisher kein Verlustgeschäft. Aber deswegen soll man nicht sagen, deswegen ist jetzt gut so, wie es ist, sondern trotzdem ist noch viel drin. Und dafür muss man auf die richtigen Hebel drücken, dass man das auch rausbekommt.
Zum Schluss möchte ich noch mal eine Beobachtung mit dir teilen, die du vielleicht entweder belegen oder widerlegen kannst mit deinen schlauen Daten. Und zwar habe ich häufig den Eindruck, dass Teilzeitkräfte effizienter arbeiten als Vollzeitkräfte. Also gerade wenn ich mir die Frauen angucke, die extrem ambitioniert versuchen, im Job Projekte zu stemmen und eben nicht 35 oder mehr Stunden arbeiten können oder die sich das auch einfach zeitlich nicht leisten können, Überstunden zu schieben. Die arbeiten in ihrer reduzierten Arbeitszeit häufig in meinen Augen deutlich effizienter. Ist es einfach nur so eine Beobachtung von mir oder ist da tatsächlich etwas dran?
Solche Fälle wird es bestimmt geben. Also die kannst du beobachtet haben. Du kannst aber auch das Gegenteil beobachten. Also diejenigen, die dann tatsächlich sagen, ach naja, berufliche Entwicklung ist mir nicht mehr so wichtig, ich bin da auch nicht mehr so mit Power hinterher, mache ich weniger Arbeitsstunden, reicht mir auch, ich mache was anderes in meinem Leben. Und die sind dann wahrscheinlich nicht unbedingt, die sprühen dann nicht so vor Produktivität. Also man wird beides finden, man wird auch viele Fälle finden, wo diese Produktivität wahrscheinlich ziemlich gleich ist. Wenn man jetzt arbeitswissenschaftlich in die Ergebnisse guckt, dann sieht man tatsächlich, wenn man so auf ganz fies lange Arbeitszeiten geht, dann leistet man weniger. Also wenn man so richtig in den roten Bereich deutlich über 40 geht, dann nimmt die Gesundheit Schaden, dann passieren mehr Fehler und dann sinkt auch die Leistungsfähigkeit. Aber das ist jetzt für die meisten Menschen bei einer durchschnittlichen Vollzeit von 38 Stunden noch nicht erreicht, dieser rote Bereich. Von daher wäre ich auch vorsichtig, das ist ja auch das Argument der Vier-Tage-Woche, dass man da sagt, ja, wir müssen weniger arbeiten, dann werden wir nämlich alle automatisch effizienter. So leicht ist es leider nicht. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und trotzdem kann man natürlich schauen. Und wenn man Arbeitszeitregeln ändert und sagt, wir machen zum Beispiel X-Tage-Woche, also nicht mehr so derselbe Standard für alle durchgeprügelt, sondern Wahlarbeitszeiten, wir ändern mal was, dass man dann genau auch die Dinge anschaut, die du dir gerade genannt hast, nämlich wie laufen eigentlich unsere Prozesse ab? Haben wir da eigentlich überflüssiges Larifari hier drin oder investieren wir tatsächlich in unseren Meetings einfach zu viel und ufern die immer aus? Muss es wirklich immer sein, diese Überstunden noch durchzusetzen? All diese Sachen soll man sich anschauen. Das ist auch eine Riesenchance. Und zwischen den Beschäftigten selbst koordinieren. Denn wie man zusammenarbeitet, wenn jeder sein individuelles Modell hat, das sprechen die Leute am besten selber ab. Das sollte nicht der Vorstand vom grünen Tisch entscheiden.
Also mehr Selbstverantwortung. Und trotzdem, also ich will gar nicht über die Vier-Tage-Woche reden, denn das macht mich einfach nur müde, muss ich sagen. Aber trotzdem möchte ich noch ein bisschen in der Wunde herumpieksen. Und zwar habe ich neulich das Buch Wunderland von Harald Jener gelesen. Und in dem steht, dass es in den 50er, 60er Jahren durchaus eine Zeit gab, in der Staat der arbeitenden Bevölkerung gesagt hat oder beziehungsweise sie davor gewarnt hat, zu viel zu arbeiten und dadurch auszubrennen. Jetzt sehen wir ja heute, dass es unabhängig von der Stundenanzahl, die wir arbeiten, ja, es extrem vielen Menschen mental irgendwie nicht gut geht. Warum nimmt der Staat jetzt nicht wieder, wie damals, diese fürsorgliche Position ein, sondern sagt eben, hey, nein, jetzt, gerade jetzt müsst ihr noch mehr leisten?
Ja, dieses mehr leisten ist ungünstig. Denn, also wir fördern ja jetzt zum Beispiel steuerlich Überstunden. Diese Maßnahme ist ja jetzt in Kraft getreten, also Überstundenzuschläge steuerfrei, signalisiert einem, wenn du sowieso schon ganz lange arbeitest, dann bitte noch mehr. Denn diese Überstundenförderung, die kann man natürlich nur für Vollzeitbeschäftigte machen. Mhm. Wenn man es auch für Teilzeitbeschäftigte machen würde, ja, dann wären ja plötzlich alle in einer 30-Stunden-Woche und würden noch 10 Überstunden steuerfrei dazu machen. Geht natürlich nicht. So, das heißt, man schiebt damit echt systematisch Arbeitsstunden von Leuten hoch, die sowieso schon viel haben. Das ist unglücklich. Auch weil es im Umkehrschluss ja heißt, die Vollzeit arbeitenden Männer werden noch mehr drauflegen und die Partnerinnen dazu, die sowieso schon irgendwo ein bisschen auf der zweiten Geige sind, die kommen da gar nicht mehr raus. Eigentlich ist genau das Gegenteil richtig, nämlich bei denjenigen, die im Moment ausgebremst sind, diese Bremsen zu lösen und nicht bei denjenigen, die sowieso schon auf Hochtouren fahren, hinten nochmal einen Schubs zu geben, dass sie noch schneller werden. Da hast du genau recht. Das ist sinnvoll. In so eine Richtung geht's übrigens auch. Also seit Corona sind die Überstunden deutlich runtergegangen. Die Leute wollten einfach nicht mehr ab der 43. noch die 44. Stunde machen. Also insofern, wenn wir dafür sorgen, dass wirklich die Bremsen gelöst werden, dass es normaler wird, dass Frauen auch vollwertig in den Arbeitsmarkt reingehen, dass Männer auch ein Stückchen zurücktreten können, dass wir das Ganze durchlässig haben, dass nicht die Karriere nur in Vollzeit gemacht wird und jedes Prozentchen Abweichung von der Vollzeit bringt einen aufs Abstellgleis. Wenn wir dafür sorgen, dann kommen wir auch genau dahin, dass Menschen Arbeitsmodelle wählen können, die für beide auch wirklich nachhaltig und gesund sind. Ansonsten hat unser Staat natürlich schon Vorkehrungen getroffen. Also es gibt ja auch Arbeitszeitgesetze, die sozusagen das Schlimmste verhindern sollen. Aber wie ich arbeite, wie selbstbestimmt ich arbeite, ob ich mich getrieben fühle oder ob ich gestalten kann, ob ich mich damit wohlfühle, was ich mache, oder ob ich dauernd nur unter Druck und Stress gesetzt bin, Das kann man nicht per Gesetz vorschreiben, sondern dafür kann man Rahmenbedingungen geben. An denen können wir was ändern. Und dann können wir durchaus dahin kommen, dass wir nicht nur produktiver, sondern auch zufriedener, auch gesünder in der Arbeitswelt werden. Dieses Potenzial, das gibt es definitiv.
Und das war jetzt eigentlich schon das perfekte Schlusswort, Enzo. Ich habe trotzdem zum Schluss noch eine These, die ich gerne mit dir teilen würde. Und ich bin gespannt auf deine Einschätzung. Und zwar ist meine These, dass Teilzeit in Zukunft durchaus nochmal zunehmen wird, weil mehr Care-Arbeit anfällt und mehr Mitarbeitende eben ihre Angehörigen, also die Babyboomer-Generation, pflegen müssen. Und Pflegen beginnt ja schon in dem Sinne mit einen zweiten Haushalt sauber halten, einkaufen gehen. Ne? Damit beginnt Pflege im Alltag ja. Und dass mein Rat an Unternehmen dementsprechend ist, die Strukturen hier und da auf jeden Fall auf Teilzeit zu prüfen und gegebenenfalls auch anzupassen. Stimmst du dieser These und dieser Empfehlung zu oder eher nicht?
Also ich stimme zu, dass es diesen Bedarf in Zukunft noch stärker geben wird, weil eine ziemlich kleine Kindergeneration eine ziemlich große Elterngeneration pflegen wird. Das ist absolut richtig. Und trotzdem hoffe ich und meine ich, dass Teilzeit nicht zunehmen wird, weil wir das Wort endlich mal abschaffen werden.
Cool, ja.
Sondern wir sprechen einfach von Arbeitszeiten. Und ob dann jemand gerade in seiner persönlichen Situation 32 oder 38 oder sonst was macht. Also ich würde echt nicht den Unternehmen raten, sich auf Teilzeit einzustellen, sondern ich würde den Unternehmen raten, sich auf Selbstbestimmung einzustellen. Das wird den Menschen gerecht und das bringt nachweislich auch nach unseren Forschungsergebnissen die Zufriedenheit und die Motivation. Und davon haben am Ende alle was.
Perfekt. Und mit diesen Worten gehen wir raus. Enzo, ich danke dir für dein Wissen und für deine Zeit. Und ich hoffe, den Zuhörenden hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich freue mich darauf. Und versprochen, nächste Woche oder beziehungsweise in 2 Wochen geht es ja weiter. Da ist meine Stimme auch wieder besser. Vielen Dank fürs Zuhören. Enzo, dir vielen Dank für dein Wissen. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank. Alles Gute.